Deutschlandfunk Interview.
Ihr Konterfei kennen jetzt Millionen Menschen. Vor einer Woche starb Mahsa Amini. Die junge Kurdin war in die Hände der iranischen Sittenpolizei geraten. Angeblich hat sie ihr Kopftuch nicht eng genug getragen. 3 Tage später war sie tot. Seitdem gibt es heftigste Proteste im Land. Der iranische Präsident Raisi, im Moment bei der UNO-Vollversammlung in New York, hat Aufklärung um den Fall versprochen und der Familie sein Beileid ausgesprochen. Der Vorsitzende der Grünen und Deutsch-Iraner Omid Nuripur beurteilt die Lage im Iran so.
Es ist auch unerträglich zu sehen, dass die Leute einfach jede Angst verloren haben und mittlerweile auch auf Sicherheitskräfte, die unverhältnismäßig vorgehen, auch losgehen. Das ist ein Mut der Verzweiflung.
Soweit die Einschätzung von Omid Nuripur. Und am Telefon begrüße ich Azadeh Samirirat, im Iran geboren, deutsche Politikwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Morgen, Frau Samirirat.
Guten Morgen.
Ist das der Mut der Verzweiflung, der die Menschen auf die Straße treibt?
Also wenn es der Mut der Verzweiflung ist, dann ist das kein neuer Mut. Wir sehen ja tatsächlich eine größere Protestlandschaft in Iran nun schon seit Jahren. Wir sehen immer wieder Wellen des Protestes. Wir sehen immer wieder Massenproteste, landesweite Proteste, bei denen Menschen ja jedes Mal eigentlich ihr Leben riskieren. Und der Mut, den wir sozusagen heute sehen, ist einer, der seit Jahrzehnten besteht, weil wir seit Jahrzehnten immer wieder gesellschaftliche Gegenwehr sehen. Also die Gesellschaft lässt nicht locker in Iran.
Warum ist es der Tod jetzt dieser jungen Kurdin und die Begleitumstände mit der Sittenpolizei, der das Ganze jetzt ausgelöst hat?
Das Thema Kopftuch ist ein ganz sensibles, im Grunde genommen Reizthema in der Islamischen Republik. Was wir im Moment sehen, ist ja gewissermaßen ein inneriranischer Kulturkampf. Und dieser Kulturkampf ist eigentlich so alt wie die Islamische Republik selbst. Und dieser Kulturkampf hat sich nun unter dem derzeitigen Präsidenten Raisi sogar noch verschärft. Wir sehen ja, dass die Hardliner absolut im Aufwind sind. Sie besetzen mittlerweile alle wesentlichen Machtzentren in einer sehr kritischen Transitionsphase für die Islamische Republik, nämlich eine Phase, in der sich das Land auf den Übergang in die Post-Khamenei-Ära vorbereitet. Und innerhalb dieser Hardliner gibt es eben zahlreiche selbsterklärte Revolutionäre, die auch mehr als 40 Jahre nach der Gründung der Islamischen Republik ihre Ideale quasi nicht verwirklicht sehen und nun auch mit aller Gewalt in dieser kritischen Transitionsphase durchsetzen wollen.
Wenn Sie sagen Transitionsphase, das heißt, das wäre ja erst, glaube ich, der zweite Wandel. Am Anfang Khomeini als Ayatollah, dann Khamenei. Wenn wir jetzt in eine neue Phase treten, es könnte noch schlimmer werden?
Es könnte definitiv sehr viel schlimmer werden. Wir haben ja den Aufstieg quasi dieser Hardline-radikalen Kräfte gesehen. Interessanterweise ist es vor allen Dingen auch die junge Generation dieser radikalen Kräfte, die besonders weitreichende Forderungen hat, die besonders sich in einer Art ja, revolutionärer Authentizität selbst wähnt und mit aller Macht und mit allem Druck quasi die Rückkehr zu vermeintlichen Idealen der 80er Jahre beschwört, eine Art Romantisierung der Frühphase der Islamischen Republik und für die das Kopftuch eben auch stellvertretend für diese Ideale steht, wo also eine vermeintliche Verwestlichung beklagt wird, der Abfall der jungen Generation von islamischen Werten und die nun auch gewaltsam versuchen wird, in dieser Übergangsphase und über diese hinaus diese Art vermeintlichen islamischen Werte zu wahren.
Es gibt ja da diese interessante Episode aus New York. Weiß nicht, ob Sie das schon mitbekommen haben. Die CNN-Reporterin Christiane Amirpour wollte den iranischen Präsidenten Raisi interviewen, hatte auch die Zusage. Aber als Raisi erfuhr, Amirpour wird kein Kopftuch tragen, hat er das Interview abgesagt. Fanden Sie das richtig von der Journalistin?
Ich finde es absolut richtig. Es kann ja eigentlich nicht angehen, dass sie auf amerikanischem Boden nun sich ein Kopftuch aufsetzt und dass ein iranischer Präsident außerhalb der eigenen Staatsgrenzen nun auch versucht, anderen Leuten vorzuschreiben, wie sie sich zu kleiden haben. Allerdings denke ich nicht, dass es um das Kopftuch ging. Das war eine bequeme Ausrede, denke ich, der iranischen Delegation, weil sie dieses Interview unter diesen derzeitigen Umständen nicht führen wollte. Natürlich hat sich der Präsident schon mit anderen ausländischen Journalisten getroffen in verschiedenen Presserunden, wo natürlich auch Frauen anwesend waren, die nicht das Kopftuch tragen. Also an dem Kopftuch wird es nicht gelegen haben. Man wollte wahrscheinlich einfach diesen Termin nicht wahrnehmen.
Wenn der iranische Präsident Raisi sagt, wir wollen das aufklären, was dieser jungen Frau passiert ist, und wenn er sein Beileid der Familie ausspricht, Halten Sie das für Krokodilstränen oder doch für eine gewisse Vorsicht, die er da walten lässt?
Also wir haben eigentlich unter der Präsidentschaft Raisi nicht viel Vorsicht und Rücksichtnahme erlebt. Ich denke, es ist völlig klar, dass wir nicht mit einer unabhängigen Aufklärung dieser Geschichte rechnen können. Was aber interessant ist, ist, dass doch diese Proteste nun eine größere Debatte im Land ausgelöst haben über die Kopftuchpflicht. Und eine Debatte, die nicht nur auf den Straßen stattfindet, sondern tatsächlich auch im politischen Raum. Und an der auch Hardline und konservative Kräfte beteiligt sind, die sich durchaus sorgen, welche Konsequenzen es haben kann, wenn also mit aller Gewalt und Macht versucht wird, hier gegen die Interessen einer, muss man doch sagen, Mehrheit der Gesellschaft vorzugehen. Denn die Mehrheit der iranischen Bevölkerung, und darauf deuten selbst inneriranische Erhebungen hin, lehnt einen Kopftuchzwang ab. Und das ist eine Kluft zwischen Gesellschaft und Staat, die so groß ist, die sich nicht immer einfach per Gewalt kompensieren lässt. Inwieweit die Raisi-Administration und die Hardline-Kräfte um ihn herum das verstehen und begreifen, das bleibt abzusehen. Was gibt Bewegung zumindest in der inneriranischen Debatte? Und das ist, glaube ich, eine große Errungenschaft dieser Proteste.
Wie optimistisch sind Sie, Frau Samirirat, dass diese Bewegung, die es jetzt gibt, und Sie sagen, das ist die große Mehrheit der iranischen Bevölkerung, die völlig anders, nämlich säkularer tickt als die Mullahs, dass diese Oppositionsbewegung vielleicht doch Freiheiten erkämpft?
Also zunächst einmal bezog sich jetzt die Mehrheit auf die Kopftuchfrage. Dazu gibt es auch interne Erhebungen. Wir haben zu vielen anderen Fragen eigentlich gar nicht genügend Daten, eigentlich auch nicht zur Kopftuchfrage, aber wir können einiges zumindest ableiten. Ich glaube, es gibt immer eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, jedes Mal, wenn wir Proteste in Iran sehen, gerade auch im Ausland. Und die Erwartungshaltung bezieht sich, glaube ich, häufig darauf, dass es eine Art Umsturz geben könnte dieses Systems, eine Art völligen Kollaps. Und ich fürchte, das verstellt so ein bisschen den Blick auf die Art der Errungenschaften, die auch unterhalb der Schwelle eines sofortigen Staatszerfalls möglich sind. Und ich denke, eine mögliche Errungenschaft aus diesen Protesten, selbst wenn sie niedergeschlagen werden sollten, und dafür hat die Islamische Republik doch eine Reihe von Mitteln, eine dieser Errungenschaften auch darin bestehen könnte, aus dieser Debatte heraus, die nun doch wirklich gesamtgesellschaftlich greift, etwas entstehen zu lassen, das vielleicht am Ende zu einer Abschaffung dieses Kopftuchzwanges führt. Und selbst das wäre, denke ich, eine Errungenschaft, die es wert wäre, zelebriert zu werden.
Diese Errungenschaften würde man der Opposition, ich nenne sie jetzt mal Opposition, helfen, wenn das Ausland die Sanktionen abbläst?
Sanktion ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. Es gibt ja eine ganze Reihe unterschiedlicher Sanktionen. Also unter anderem gibt es beispielsweise europäische Sanktionen, die im Zusammenhang mit Menschenrechten, Menschenrechtsverletzungen verhängt worden sind. Das betrifft dann Einreiseverbote beispielsweise in die Europäische Union. Das betrifft das Einfrieren von Konten. Ich denke, dass diese Art der Sanktionen wichtig sind und richtig sind und aufrechterhalten werden müssen. Es gibt aber auch breitere, insbesondere von den USA verhängte, sektorale Sanktionen, die im Grunde genommen die gesamte Bevölkerung betreffen. Sanktionen gegen den Telekommunikationssektor, Automobilsektor, Energiesektor, Banken und Finanzwesen, die so weitreichend sind, dass selbst humanitäre Güter nicht ohne weiteres nach Iran exportiert werden können, die so weitreichend sind, dass sie auch die iranische Mittelschicht betroffen haben und damit auch das Rückgrat der iranischen Zivilgesellschaft.
Und die sollte man abschaffen, diese Sanktionen?
Das ist die Art von breiten sektoralen Sanktionen, die schädlich sind für zivilgesellschaftliche Entwicklung. Die können hoffentlich im Zusammenhang mit einer erfolgreichen Wiederbelebung der Atomvereinbarung ausgesetzt werden. Davor glaube ich nicht, dass wir so etwas erleben werden.
Warum sagen Sie, dass diese Teilsanktionen, es gibt ja zwei Philosophien. Einmal, man muss so richtig Druck machen und das andere ist eben, es könnte der Opposition helfen. Warum glauben Sie Letzteres?
Ich glaube, dass Sanktionen gezielter Art, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, in jedem Fall aufrechtzuerhalten sind. Das ist ja auch eine Politik, die, glaube ich, international so betrieben wird. Es kann ja eigentlich nicht angehen, dass zum Beispiel Personen, die Menschenrechtsverletzungen in einem Land betreiben, dann ohne weiteres ins Ausland reisen, dort ihren Urlaub machen können oder in Genuss von medizinischer Versorgung hier kommen können. Aber Sanktionen, wie gesagt, in breiter sektoraler Art und Weise, so wie sie von den Amerikanern unter der Trump-Administration forciert worden sind, haben auch einen negativen Effekt auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten der iranischen Gesellschaft gehabt. Man darf aber dabei nicht außer Acht lassen, dass natürlich das Hauptproblem, was die iranische Wirtschaftsmisere anbelangt, hausgemacht ist. Ja, sie haben weit verbreitete Korruption, Missmanagement, eine ganze Reihe von Problemen, die vom Staat ausgehen. Aber Sanktionen haben diese Situation verstärkt und damit auch leider die Zivilgesellschaft in ihren Möglichkeiten durchaus eingeschränkt. Das ist eine Klage, die wir beispielsweise von vielen Frauenorganisationen auch aus Iran hören. Und da haben wir leider quasi der iranischen Zivilgesellschaft keinen Dienst erwiesen.
Im Iran gibt es die heftigsten Proteste seit dem Jahr 2009. Azadeh Zamirirat ist Politikwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und mit ihr sprach ich über die Perspektiven für die Demonstrierenden. Frau Zamirirat, Dankeschön und auf Wiederhören.
Vielen Dank.